Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Endlich wieder mit einem Gast und der kommt heute aus dem Bereich des Motorradjournalismus, bringt spannende Einblicke mit, also hört unbedingt rein. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Oh Mann, ey.
Das hat sich angehört wie ein abgebrochener Fingernagel, aber nicht wie ein Flensburger. Jan, was ist da los?
Ja, ich habe dir das ja im Vorgespräch schon angekündigt. Ich habe im Moment eine Flaute. Das war jetzt, glaube ich, die 7. oder 8. Flasche in Folge, die ohne einen Plop aufgegangen ist.
Ganz kurze Frage gleich. Heute?
Nee, also im Laufe der letzten 2 Tage vielleicht. Nein, Spaß, jetzt schon über einen längeren Zeitraum. Ich war sehr defensiv, was das angeht. Weil vielleicht ist das auch ein demotivierender Faktor. Ich habe einfach keinen Bock mehr, Flens zu trinken, glaube ich. Die haben da wahrscheinlich irgendwas an ihrer Rezeptur geändert. Es ist einfach kein Spaß mehr.
Trinkst du inzwischen ohne Kohlensäure? Ja, was ist da los? Ja. Man wird ja auch nicht jünger, ne? Warm ist es vermutlich auch. So, Magen schon, die ganze Geschichte, kann ich nachvollziehen.
Besser für den Magen. Egal, da sind wir schon wieder voll da. Hallo, liebe Zuhörende. Hallo Michel, willkommen zu einer neuen Runde Gasgeflüster. So viel vorab. Heute bestimmt auch wieder mit viel Gelaber, aber vor allem mit einem sehr spannenden Gast. Im Vorgespräch habe ich mich schon vollen Ast abgefreut. Ultra sympathisch, sicherlich unfassbar viel zu erzählen. Aber trotzdem müssen wir kurz mal mit unserer Standardtherapie anfangen, weil Michel, du hast mir auch schon gesagt, es sind ein paar Themen bei dir passiert, aufgekommen. So.
Ja, genau. Also tatsächlich gar nicht therapiesitzungsartig und auch nicht mal unbedingt bei mir persönlich. Also zum einen bedingt ja, ich bin jetzt nämlich diese Woche durch den Urlaub in der Möglichkeit oder in der Situation gewesen, tagsüber die Sonne zu nutzen. Es war ja die letzten 2 Tage, zumindest bei uns, richtig, richtig geniales Wetter. Und habe das so ein bisschen für einen Trainingseinstieg genutzt. Ihr wisst ja, ne, nach der Saison ist vor der Saison. Und jetzt war halt einfach die Motivation noch hoch, dank der Sonne. Und ich hoffe, ich kann das ein bisschen mittragen. Ihr wisst ja vermutlich alle, ich bin ja noch im Urlaub. Das war aber so eigentlich so das einzig Spektakuläre, was bei mir passiert ist. Obwohl ich ja eigentlich noch gar nicht weiß, wie es jetzt nächste Saison hundertprozentig weitergeht. Aber wie gesagt, Motivation ist da. Viel Wichtigeres ist aber tatsächlich heute in meinem E-Mail-Postfach aufgelaufen. Und zwar hatten wir, wann war das? Am 11. November haben wir ja über die Premiere der Ducati Street Fighter V2 gesprochen. Und Ducati hat es sehr geschickt gemacht und sich mit uns abgestimmt und die Präsentationstermine für die neuen Modelle 2022 immer auf den Gasgeflüster-Aufnahmetag gelegt, sodass wir quasi brandaktuell darüber berichten können. Und was meinst du, welches Motorrad wurde heute vorgestellt?
Multistrada?
Nein!
Ducati Ach, ja, Nee, aber wenn ich dich frage, muss es ja was Supersportliches sein, so wie ich dich kenne. Du bist ja nicht so der Tourentyp. Immer nur Vollgas irgendwo, aber mal so schön Touren fahren, das ist ja nicht deins. Jetzt habe ich schon irgendwie ein V4 gehört, dann wird es irgendwie in die Richtung gehen. Halt die V4, wie heißt die noch?
Weißt du, sagst du es jetzt? Panigale.
Ja, so.
Genau, genau. Also tatsächlich, ich hatte es ja gesagt, du hast es natürlich auch gleich noch erkannt und deinen Multistrada-Fehler behoben. Die haben heute die neue Panigale V4 vorgestellt und ich habe dann heute Nachmittag um 16 Uhr mal eine halbe Stunde genutzt, um mir die italienischen Ducati-Fanboys auf Italienisch dabei anzuhören. Zum Glück mit Untertiteln, sonst hätte ich kein Wort verstanden. Was denn die neue V4 Ducati ausmacht und ich muss sagen, gefällt mir ausgesprochen gut. Ein kleines
die Wissenschaft der Geschwindigkeit. Das ist das erste Google-Ergebnis, wenn du Ducati V4 Panigale eingibst. Von Ducati kommen wird angeteasert mit die Wissenschaft der Geschwindigkeit. Aha.
Warte mal. Das haben sie aber
dumm. Auf Englisch, the science of speed, das ist da ein bisschen cooler. Wissenschaft.
Das wollte ich gerade sagen, weil im gesamten Kontext und auch in den Untertiteln war das so, glaube ich, als science of speed genutzt und nicht ins Deutsche übersetzt. Das finde ich auch immer ganz krude irgendwie, wenn jetzt irgendwelche coolen englischen Filmtitel auf Deutsch übersetzt werden. Oder, was ich noch viel schlimmer finde, ist jetzt ein ganz weiter Exkurs, ne, wenn coole englische Filmtitel im Deutschen andere möchte gern coole englische Filmtitel haben. Weißt du, was ich meine? Kennst du das?
Ist ja, das schon mal the Science of Speed wird dann irgendwie mit übersetzt so der Sturm nach Geschwindigkeit, irgendwie sowas. Das sind so ProSieben Filmtitel normalerweise.
Ja, genau, aber es gibt ja noch diese andere Variante, dass halt quasi dieser englische Titel in einen anderen englischen Titel übersetzt wird. Also im Sinne von, keine Ahnung, Science of Speed in Richtung The Art of Performance dann auf einmal, ne? Und der, so, warum? Ne? Der Titel ist da, der ist aussagekräftig, warum muss ich das in einer deutschen Version auf Englisch nochmal anders beschreiben? Aber wir schweifen ab.
Ja.
Also, ja.
Ich habe es geöffnet, sieht wunderschön aus. Wieder das Thema Katzenauge an der Seite. Das ist halt echt zum Brechen. Blinker integriert in den Rückspiegeln. Ja, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, das macht die Rückspiegel irgendwie so fett und bullig. Und vor allem denke ich immer, wenn du dir einmal umkippt, hast du dann direkt immer 300 Euro Schaden oder was?
Wenn dir eine Ducati umkippt, dann hast du direkt 3000 Euro Schaden. Da kommt
ja, ich sprach ja jetzt nur von den Rückspiegeln, da hast du recht, ja. Aber sonst, schönes Ding, kann man nicht sagen. Geht dir wahrscheinlich wieder voll rein, oder?
Ja, absolut. Also ich habe jetzt tatsächlich auch drauf gehofft, das Ding irgendwann nächstes Jahr mal fahren zu können. Und mir fiel dann aber auch gleich siebenteils ein, dass ich das Video, was ich irgendwann mal Anfang des Jahres aufgenommen habe, oder das Material, was ich aufgenommen habe, um es zu einem Video zu verwursten, zur Ducati Supersport, habe ich bis jetzt nicht geschnitten. Habe ich vorhin direkt wieder in eine Drucksituation gebracht, ne, und kalten Schweiß ausbrechen lassen. Das muss ich auf jeden Fall noch machen, weil sonst gibt mir Ducati mit Sicherheit kein neues Moped, um die Geschichte nächstes Jahr irgendwie mal auf der Rennstrecke zu testen. Auf jeden Fall ist das Ding halt wieder hardcore auf Racing ausgelegt und wohl anscheinend auch das allererste Mal mit einem neuen Elektronikmodus, der den Motor quasi komplett unreglementiert seine Kraft und Gewalt entfalten lässt. Das wäre natürlich mega, mega abgefahren. 215 PS mit, es gibt irgendwie so einen Acra-Endtopf dazu, Volltitan, 5 Kilo leichter, leistet das Ding 228 und ist dann eben auch so extrem langgezogen mit diesen Mini-Tüten unterm Endtopf. Unterm Heck, so wie man es eben aus der MotoGP oder aus der Superbike-WM eher kennt, ne, von der VWR. Also geiler Scheiß. Hat mich vorhin so ein bisschen angemacht. Aber das war tatsächlich nicht das Einzige, was mich hörte, frohlocken ließ, als ich mein E-Mail-Postfach durchgestöbert habe. Denn es gibt auch Nachrichten von der MotoGP. Das fand ich nämlich auch ziemlich cool. Und ich habe dir das ja vorhin geschickt. Passt sehr, sehr gut in unsere Diskussion der letzten Wochen und auch zu einem der kommenden Gäste. Und zwar hat die MotoGP angekündigt, ab 2024 Non-Fossil Origin Sprit zu benutzen, also quasi kohlenstofffreie, nicht fossile Brennstoffe zu verwenden, also irgendwelche Synthetikkraftstoffe, soll losgehen 24 mit 40% und dann bis 2027 auf 100% kohlenstofffreie oder nicht fossile Brennstoffe umgestellt werden. Und da habe ich fast so ein bisschen, keine Ahnung, das Gefühl eines Weltverbesserers gehabt. Ist natürlich Augenwischerei, ganz klar. Aber ich finde es irgendwie cool.
Und Racing for Greta, kann man sagen.
Racing for Greta, genau. Und die schreiben sich natürlich als Prototypenklasse auch ganz groß auf die Fahnen, dass es natürlich eine Entwicklungsarbeit ist und quasi das Entwicklungslabor für den normalen Straßenbetrieb. Und dass das, was da eben passiert, dann tatsächlich auch alsbald in den normalen Handel kommen soll. Und was mir gar nicht bewusst war, Moto3 und Moto2 fährt mit Einheitsbenzin. Und in der MotoGP kann quasi jeder Hersteller mit dem eigenen Mineralölkonzern da quasi Kraftstoffe entwickeln. Und das wollen die eben auch vorantreiben, dass das tatsächlich auch in breiter Fläche passiert und das dann halt irgendwie bald in den Handel kommt.
Boah, klingt für mich nach maximalem Greenwashing und Augenwischerei, aber sollen sie mal machen.
Ja, ich wollte sagen, mich lässt es ein bisschen besser fühlen. Ich habe immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen bei der ganzen Motorsport- und Rennfahrerei. Zu Recht natürlich, weil es einfach unnötig ist wie ein Kropf. Ne? Genau, haben wir ja schon oft davon gehabt, das betrifft das Motorradfahren im Allgemeinen. Aber das ist ja tatsächlich nur bei uns so, ne? In den westlichen Ländern. Witzige Zahl in dem Zusammenhang, die sie auch genannt haben. Was meinst du, wie viele Zweiräder es weltweit aktuell gibt?
Boah, keine Ahnung.
Schätz mal.
Oh Mann, immer muss ich irgendwelche Sachen schätzen und jedes Mal liege ich sowas von daneben.
Das ist doch das Schöne an der Geschichte.
Boah, keine Ahnung, 40 Millionen.
Nein, es werden pro Jahr ca. 60 Millionen Einheiten verkauft und weltweit gibt es tatsächlich 2 Milliarden motorisierte Zweiräder. Und ich habe das ja schon angedeutet, ne? Bei uns ist das ja eigentlich nur ein reines Hobbygerät. In vielen Teilen der Welt ist es aber das einzig verfügbare Transportmittel und hält halt so die Gesellschaft am Laufen. Umso wichtiger ist es natürlich auch, dass dann eventuell die Dinger ersetzt werden oder nicht ersetzt werden, sondern betrieben werden können mit nachhaltig produzierten Kraftstoffen. Das wäre natürlich eine feine Geschichte. So, jetzt aber hier Schluss mit Greenwashing. Denn wir wollen auch unseren Gast nicht so lange warten lassen.
Ja, ich wollte schon gerade deinen Monolog unterbrechen, weil ich bin so gespannt.
So gespannt.
Ja, du hast den Gast uns sozusagen wieder angeschleppt, muss man sagen. Ich habe ihn jetzt vorhin das erste Mal kennengelernt. War total begeistert vom ersten Moment an. Super sympathisch, super freundlich. Sprach melodisch wieder an deiner alten Heimat, kann man sagen. Wir haben aber auch mal direkt geklärt, weil das war eines der Feedbacks, das wir ja bekommen haben. Der Michel, wenn er mal hier ins Ostdeutsche überwechselt, macht das nicht aus Spaß an der Freude, sondern einfach auch aus ehrlicher Empathie, Begeisterung und Freude für diesen Dialekt, richtig?
Absolut, absolut. Das ist quasi mein Innerstes, ne? Meine Liebe auch für die Region und für den Teil der Bundesrepublik macht sich damit bemerkbar, ganz klar. Ich habe jetzt auch im Vorgespräch erzählt, dass ich ja so ein bisschen dialektbehindert bin, will ich jetzt mal sagen. Oder minder bemittelt vielleicht eher.
Ja, komm zum Gast, Michel.
Ich bin ja von dort und spreche es aber kaum. Genau, und der Gast, ganz, ganz wichtig. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen lobhudeln, denn an dem baggere ich jetzt tatsächlich schon seit Monaten rum. Aber der ist halt einfach so krass beschäftigt, denn er ist wirklich so ein, keine Ahnung, eierlegende Wollmilchsau, würde ich mal sagen. Ne? Er läuft Marathon, das ist ja so Hobby, ist nebenberuflich DJ, hauptberuflich Redakteur bei der dpa und Sport Media Group, schreibt für Motorsport Total. Und Jan, wir haben eine ganz, ganz große Premiere. Wir haben nämlich zum allerersten Mal einen echten Weltmeister bei uns in der Sendung. Und ich begrüße hiermit Sebastian Frenschke. Hallo Sebastian.
Hallo Michel, hallo Jan. Vielen Dank für die Einladung und für die sehr, sehr nette Begrüßung. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht.
Ja, jetzt, das wusste ich jetzt aber noch gar nicht. Weltmeister, das musst du doch jetzt direkt mal aufklären.
Oh Mann, das ist eine lange Geschichte. Ich versuche es einfach zu halten. Also Ende meiner Jugend habe ich mich sehr für das Thema RC-Car Racing interessiert. Kann man sich vorstellen, dass ein ferngesteuertes Auto auf extrem hohem technischen Niveau um einen Rundkurs gefahren wird und da gibt es natürlich auch Wettbewerbe und das konnte ich relativ gut und war da im Alter von 16 tatsächlich Weltmeister geworden.
Wow, geil. Ich bin vor allem deshalb neidisch, weil ich mir immer so ein krass ferngesteuertes Auto, so darf man es wahrscheinlich platt auch mal nennen, gewünscht habe, aber nie bekommen habe. Es war immer ein großer Traum, ob es zum Weltmeistertitel gereicht hätte, weiß ich nicht. So sind wir halt zum Motorradfahren gekommen, aber das ist ja das, was uns auch heute eint. Erzähl uns vielleicht dazu, Michel hat schon angekündigt, du bist, wie kann man dazu sagen, Schreiberling, Redakteur und wie soll man sagen, du bist derjenige, der den Leuten zu Hause erklärt, was auf der Welt im Motorradbereich passiert, richtig?
Das hast du sehr schön zusammengefasst, ja. Also ich hatte dieses Jahr mein 10-jähriges bei Motorsport Total, war da eingestiegen als so eine Art Allrounder. Also ich hab tatsächlich auch über die Formel 1 geschrieben und Das ging dann ziemlich schnell in den Zweiradbereich, weil das natürlich auch eher mein Interessengebiet war und bin da jetzt seit 3-4 Jahren festangestellt und das macht sehr viel Spaß und ja, da bin ich sehr viel unterwegs, wenn nicht gerade Corona-Pandemien sind und ja, das ist mein Hauptberuf sozusagen.
Aber nicht mehr in der Formel 1, sondern du bist jetzt maßgeblich für die World Superbike verantwortlich, richtig?
Ganz genau, also ich bin bei uns zuständig für den Bereich Motorrad und habe da das Ressort Superbike WM so ein bisschen an mich gerissen, weil es mich natürlich auch selbst am meisten interessiert und weil ich da halt so eine kleine Lücke gesehen habe und die habe ich halt gefüllt und da wir als Motorsport Total auch ein Teil des Motorsport Networks sind, arbeite ich nicht nur für den deutschsprachigen Bereich, sondern stelle da meine Arbeit auch den Kollegen von den diversen Motorsport.com Plattformen bereit, also Global, Italien, Spanien, Frankreich, weltweit liefere ich quasi die Kollegen mit dem Content, wenn ich an der Rennstrecke bin und so ist es dann ja ein globales Unternehmen, was ich da mehr oder weniger betreibe.
Das ist ja tatsächlich völlig verrückt, denn das wäre jetzt eine meiner ersten Fragen gewesen, ohne dass ich diese internationale Komponente überhaupt auf dem Schirm gehabt hätte. Wie muss ich mir denn im Motorsportrahmen den Alltag eines Journalisten vorstellen. Ne? Also das ist ja gerade wenn du sagst, du bist halt spezialisiert auf die Superbike-WM, das ist ja quasi, wenn es gut geht, nur alle 2 Wochen, manchmal ist die Pause dazwischen noch länger. Unter der Woche passiert eigentlich nicht so viel, im Winter passiert auch gar nichts so richtig, außer ein bisschen testen. Wie muss ich mir denn die Arbeit und den Arbeitsalltag und die Arbeitswoche von einem Motorsportjournalisten grundsätzlich vorstellen?
Also es unterscheidet sich erstmal grundsätzlich zwischen, ob ich reisen kann oder nicht. Die Zeit Corona letztes Jahr 2020 habe ich tatsächlich bloß eine Reise gemacht und da war mein Job weniger spannend, als es dieses Jahr zum Beispiel war. Also da war es ganz normal, dass ich aus dem Homeoffice von zu Hause aus gearbeitet habe. An den Rennwochenenden ist klar, da macht man Sessionberichte, macht vor dem Wochenende Vorberichte, macht nach den Sessions Nachberichte und in der Woche versucht man sich dann halt so ein paar Feature-Themen zurechtzulegen, die jetzt an einem Rennwochenende vielleicht ein bisschen zu viel wären, dass man die halt in der Woche ordentlich aufarbeitet und den Lesern damit noch was zur Verfügung stellt, dass sie die Zeit zwischen den Rennen gut überbrücken können. Und Stichwort Winterpause, also es ist auf jeden Fall nicht mehr so wie, ich sag mal, wie früher, als ich vor 10 Jahren mit dem Job begonnen habe, dass man da eine monatelange Winterpause hatte. Das sieht man ja jetzt. Also gestern hat Bautista in Spanien noch getestet. Es gibt jetzt im Dezember noch Tests von Kawasaki und anderen Herstellern. Und dann geht es im Januar schon wieder weiter. Also es ist zwischen Weihnachten und Neujahr passiert tatsächlich nicht so viel, wenn ich gerade irgendwelche ehemaligen Formel-1-Weltmeister Skifahren gehen. aber ansonsten ist die Pause tatsächlich sehr, sehr klein geworden. Auch sowas wie eine Sommerpause hatten wir dieses Jahr nicht. Also es ist nicht so langweilig, wie man denkt, dass es zwischen dem letzten Rennen und dem ersten Rennen ist.
Also hätte ich gar nicht so sehr gedacht. Bevor wir aber vielleicht nochmal auf dein jetzt täglich Brot zurückgehen, wollen wir natürlich dich auch so ein bisschen kennenlernen und wissen, wie es denn dazu überhaupt kam. Und das wäre jetzt meine Frage. Du hast gesagt, 10-jähriges Jubiläum, also nochmal Gratulation auch an der Stelle. Was bist du so für ein Typ neben dem Marathon und so weiter? Fährst du selbst Motorrad? Wie hast du den Weg überhaupt in diesem Bereich gefunden? Journalismus ist ja mittlerweile auch eine Branche oder eine Tätigkeit, die echt hart umkämpft ist und wo man erstmal so seine Brötchen verdienen muss, oder?
Ja, auf jeden Fall. aber ich fange mal an, wie ich zu dem Thema Motorrad allgemein gekommen bin. Und das war bei mir so wie ein bisschen familiär vererbt, also rennsportbegeisterte Familie. Ich war als Kind fast jedes Wochenende bei irgendeiner anderen Rennveranstaltung, hauptsächlich halt im Motorradbereich und sehr naheliegend, dass dann der Funke irgendwann überspringt. Und ja, das war dann der Fall und entsprechend hat man halt die Leidenschaft für alles, was motorisierte Zweiräder angeht, aufgebaut und ja, es war jetzt nicht zwingend mein Ziel, da beruflich auch einzusteigen, aber es hatte sich dann irgendwie ergeben, dass ich über die Stellenausschreibung von Motorsport Total gestolpert bin oder es hat mir ein Freund geschickt, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und da hatte ich mich beworben und gab es halt so eine Art Casting und dann bin ich da reingerutscht, mehr oder weniger. Also es war jetzt nicht irgendwie erzwungen, dass ich gesagt habe, das ist jetzt mein Lebensziel, ich will jetzt dorthin und koste es, was wolle, sondern es hat sich so gefügt, würde ich mal sagen.
Wie die Jungfrau zum Kinde.
Wenn du jetzt sagst, du hast da quasi diese Stellenausschreibung zugeschickt bekommen und warst dann so bei diesem Casting, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele, die bei uns zuhören, vielleicht auch so die Jüngeren denken, hey, ich kenne mich da total gut aus und schreiben kann ich das sowieso, das wäre auch ein Job für mich.
Ja, wir suchen Redakteure. Die können sich gerne bewerben.
Also, und jetzt hier Butter bei die Fische. Was muss ich denn als Qualifikation mitbringen? Also, hattest du irgendwie einen journalistischen Background, als du damals angefangen hast? Und hast du vorher schon mal irgendwie was veröffentlicht und geschrieben?
Ich habe tatsächlich nicht Journalismus studiert oder ähnliche Ausbildung genossen. Es war aber bei mir schon immer so, dass ich alle Sachen, für die ich mich interessiert habe, dass ich auch über die Sachen geschrieben habe. Das ging schon zu Erzieherzeiten los, als ich quasi noch Teenie war. Da habe ich für damals gab es ja noch Printmagazine, habe ich für das Printmagazin Rennberichte geschrieben, was halt die Szene so abgelichtet hat. Dann habe ich später, als ich nach Dresden gezogen bin, für ein Stadtmagazin geschrieben, habe halt so mit Stadtberühmtheiten. Hab mit denen halt Interviews gemacht und über Gastro geschrieben, halt sowas. Und dann kam halt so diese Motorsport Total Ausschreibung und dachte ich mir, ja, warum nicht? Also ich war zu dem Zeitpunkt sowieso selbstständig und dachte mir, ja, so einen zusätzlichen Arbeitsauftraggeber, das würde jetzt nicht schaden. das war auch noch die Zeit, als ich auch nebenbei noch DJ war. Und da hat man sich halt so über verschiedene Arbeitgeber finanziert. Und ja, so kam eins zum anderen.
Krass, krasser Werdegang. Und wie waren dann so deine ersten, wie soll man sagen, Schritte in diesem Milieu, in dieser Umgebung? Du hast gesagt, du hast mit Formel 1 angefangen. Aber wie war das so für dich überhaupt am Anfang und wie hat sich das dann entwickelt?
Ja, es war halt sehr viel Lernen durch die Erfahrung. Also am Anfang war meine tägliche Arbeit ja sehr, sagen wir, sehr übersichtlich, was so eigenen Input angeht. Also es ging dann eher um, na, halt mal hier ein Press-Release übersetzen oder da eine Meldung formulieren, dass man jetzt so eigene Recherchen und eigene Interviews führt, das kam halt dann erst später und ja, das war halt mehr so ein Entwicklungsprozess, den ich da bei Motorsport total durchlebt habe und halt auch von vielen guten Kollegen sehr viel gelernt habe, wofür ich im Nachhinein natürlich sehr dankbar bin.
Und du hast aber gesagt, also Motorsport hat dich schon immer gereizt und da auch rangekommen, aber selbst Motorradfahren tust du ja auch, richtig?
Genau, also ich habe schon bevor mein Führerschein machen durfte, bin ich schon auf den Feldern mit dem Simson Moped vom Opa rumgefahren.
Der Klassiker. Ja, wollte ich sagen. Das kenne ich irgendwoher, Michel.
Und als ich dann 16 war, hatte ich eine KTM Superbowl 125, die nicht mehr ganz die erlaubten 15 PS hatte. Dann mit 18 hat sich leider das Thema Motorrad ein bisschen verlaufen, weil dann der Fokus doch so sehr auf Auto und diese dann neu gewonnenen Freiheiten, die man halt mit dem Auto hat, sich konzentriert hat und dann in den Folgejahren Anfang der Selbstständigkeit, na, dann hatte man jetzt nicht unbedingt das Geld übrig, dass man dann sagt, okay, ich kaufe mir spontan ein Motorrad. Aber irgendwann war der Punkt dann doch erreicht. Da habe ich mir 2011 eine Ducati Monster 1100 gekauft. Das war so ziemlich eine Impulsentscheidung. Und dann habe ich den Fehler gemacht, ein Jahr später damit mal einen Tag in Most zu fahren. Und ab dem Zeitpunkt war eigentlich klar, dass ich die Monster nicht mehr zwingend brauche und dass ein Superbike her muss. Und da habe ich mir, ich glaube, ja, noch Ende des Jahres eine Ducati 99R gekauft. Also ich war halt schon nur etwas, sage ich mal, Ducati, ich will nicht sagen verseucht, aber es hat mich halt fasziniert. Und dann war halt die Ducati 99 da und mit der bin ich dann auf der Rennstrecke gefahren, habe dann halt gemerkt, dass ich die Monster gar nicht mehr bewege, habe die Monster verkauft. Und aktuell fahre ich eine kleine Panigale und habe damit ziemlich viel Freude.
Aber guck mal, da können wir mal kurz den Bogen spannen zum gegenwärtigen Tag. Hast du dir die neue Ducati auch schon angeschaut? Man hört ja raus, du bist so ein kleiner Ducatisti oder wie man sie nennt.
Ja, ich habe mich mit dem Thema schon intensiv beschäftigt.
Und begeistert?
Also es ist immer wieder faszinierend. Ich muss mich auch immer mal zwicken, dass man das noch so versteht, wie dieser kleine italienische Hersteller Jahr für Jahr die Messlatte höher legt und sich die großen Konzerne, die früher dieses extreme Ego hatten, sich so extrem die Butter vom Brot nehmen lassen haben. Also ich habe jetzt zwar gesehen, dass es eine neue Fireblade gibt, habe jetzt aber nicht erkannt, was außer der Lackierung neu sein soll.
Und ich glaube, da ist auch nichts neu, außer dieser, was weiß ich, 30-jähriges Jubiläumslackierung ist das, glaube ich, ne?
Ja, aber das signalisiert eigentlich so das Problem, was ich in der ganzen Branche so ein bisschen sehe, dass, was heißt Problem, also es ist ja für eher eine Faszination, dass so ein kleiner Hersteller wie Ducati da jedes Jahr neue Technologien bringt und jetzt MotoGP-mäßig sieht es ja auch nicht so schlecht aus, also für nächstes Jahr, ich glaube, dass die stehen vor einer guten Zukunft und da kann man sich eigentlich nur drüber freuen.
Ist der denn so klein? Weil ich meine, da steht ja auch Audi mittlerweile hinten dran und auch, also die Absatzzahlen lassen ja jetzt nicht vermuten, dass das irgendwie Nischenhersteller wäre.
Na, ich glaube, der große Unterschied ist ja, glaube ich, der, dass Ducati ja eigentlich keine klassische Cash-Cow hat, ne? Wie jetzt, wie soll ich sagen, keine Ahnung, wie Yamaha mit der MT-07 oder Kawasaki mit der Z650, ne? Also diese Brot- und Butter-Mopeds, die halt in großem Volumen verkauft werden. Ducati, die Panigale ist zwar das meistverkaufte Superbike, ne? Aber ansonsten sind die ja umsatztechnisch nicht so dick aufgestellt. Aber was machen die im Jahr? Aber, 800 Millionen oder was, glaube ich?
Aber mein Gefühl sagt mir, dass da mit der Einführung der Multistrada V4 sich dieses Thema extrem wandelt. Mhm. Und wenn man jetzt schon sieht, dass Ducati Vergleichstests gewinnt, was ja früher absolut undenkbar war, da war die Ducati das, okay, es ist für einen Liebhaber, es ist nicht zuverlässig, es ist eigentlich allbelangt schlechter. Aber es
die
ist
halt Emotion,
das, ja. Ja, genau. Mhm. Und wenn man jetzt auch sieht, dass es auch noch technisch wirklich die Messlatte höher legt und in vielen Bereichen halt die etablierte Konkurrenz hinter sich lässt, dann kann man eigentlich nur den Hut ziehen. Und das kombiniert mit dem natürlich schon seit jeher guten Ducati-Marketing und jetzt noch mit der Power von Audi dahinter, Stichwort Moto-E-Einstieg. Also ich glaube, die Kollegen in Bologna stehen wirklich vor einer sehr, sehr guten Zukunft. Kann man eigentlich nur applaudieren.
Moto-E-Einstieg, da habe ich keinen Plan. Ducati steigt, irgendwas war da, ne? Klär mich auf und uns.
Ja,
ja, Michel, mach du.
Ja, genau. Ich habe das ja, warte mal, war das vorletzte Folge oder was? Habe ich das angedeutet ab 2024, also, nee, 23 sogar schon, ne? Ich glaube, Energica, nächstes Jahr die letzte Saison als Alleinausrüster in der Moto-E, also quasi dem MotoGP-Ableger für elektrische Motorräder. Und ab 2024 ist dann Ducati mit an Bord und ist dann eben Alleinausstatter für die Moto-E und stoßen da quasi auch das zweite Türchen sozusagen mit auf. Wobei ich eben vorhin tatsächlich sehr überrascht war, ich habe es ja angedeutet mit dieser nachhaltigen Sprit-Option, die da jetzt eingeführt werden wird. Also grundsätzlich wird wohl die Auslegung der Klasse an sich, oder ich sage jetzt mal der Klassen an sich, das wird ja sich in der WSBK Superbike WM nicht anders verhalten, doch weiter auf Verbrenner ausgerichtet sein wird. Also aber der weiß der Sebastian wahrscheinlich doch dann schon deutlich mehr. Vor allen Dingen, wenn es in Richtung Standardmarken und eben Straßenmotorrad nahe Weltmeisterschaft geht.
Das ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert hat dieses Jahr. Dazu habe ich auch mit fast allen aus dem Superbike-Paddock gesprochen. Diese typische Henne-Ei-Situation. Welche Serie wird zuerst elektrisch werden? Wird es die MotoGP, weil die Prototypen-Serie sind? Oder wird es die Superbike werden, weil die halt die Serienverwandtschaft haben? Und dazu konnte mir niemand so richtig, also es gab dazu keine einheitliche Meinung. Was ich noch mit interessantesten fand, ich habe in Jerez mit Scott Smart, dem Technikdirektor der Superbike WM, gesprochen und er hat, als ich das Thema in den Mund nahm, extrem skeptisch geguckt und hat, gut, er ist halt auch ein alter Petrolhead, das darf man nicht vergessen, aber er hat dieses Thema E-Fuels etc. als viel, viel, viel wahrscheinlicher eingestuft, als dass wir, ja, zeitnah sowieso nicht, aber dass wir überhaupt eine elektrische Superbike-WM sehen könnten. Also er sieht da noch sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Jahre Verbrenner-Racing vor sich. Und wenn das so ist, dann wäre ich jetzt nicht gerade der unglücklichste Mensch auf dieser Welt.
Das heißt, wir hören bei dir eine Tendenz raus, aber grundsätzlich, was schätzt du denn ein? Ich meine, ich hätte jetzt gedacht, das ist eigentlich relativ klar, MotoGP hat ja schon die Moto-E angehängt. Siehst du denn da Chancen, dass man das trotzdem dann nochmal in der World Superbike Umgebung auch sehen wird?
Also ich finde dieses Moto-E-Konzept grundsätzlich, auch wenn das Interesse der Fans jetzt überschaubar ist, muss man ja so sagen, wie es ist, finde ich grundsätzlich als so kleinen Experimentierkasten gar nicht schlecht. Klar, diese ganze Feuerthematik etc., diese Ladestationen, die mit Dieselaggregaten betrieben werden, was auch immer, das hat halt noch viele Fehler. Aber ich denke, spätestens mit dem Ducati-Einstieg hat man diese kleinen Kinderkrankheiten aussortiert, definitiv. Und wenn Ducati es dann schafft, aus diesem, ja, ich will jetzt Energica jetzt nicht zu nahe treten, aber aus diesem extrem schweren, klobigen Elektrokasten, wenn man das schafft, das mit Emotion und einer Prise Leichtbau zu verbinden, dann kann das den nächsten Step machen. Und dann ist es nicht mehr so dieses Anhängsel, dieses, ja, wir müssen es halt machen, dass wir irgendwie hier irgendwie was Zukunftsmäßiges halt machen, so alibimäßig, sondern dann kann es halt wirklich authentisch werden. Und spätestens, wenn dann die Rundenzeiten Richtung Moto 2 gehen, weil ich glaube, jetzt sind sie so ziemlich auf Moto 3 Niveau, obwohl sie halt deutlich mehr Leistung haben, aber spätestens, wenn das dann so diesen Step macht, dass man es halt wie bei den Autos, wenn das Produkt halt durch seine Leistung überzeugt und nicht, weil es halt ein grünes Logo hat, dann denke ich, kann das für viele kann das viele zum Umdenken bringen.
Glaubst du? Ja, jetzt hast du es ja gerade schon angedeutet, Jan hat das eben auch schon so angesprochen, du bist ja eher so der Verbrenner-Befürworter, will ich jetzt sagen, also aus rein motorsportlicher Perspektive. Und ich habe ja dieses Jahr tatsächlich das erste Mal das Vergnügen gehabt, die Moto E auf dem Red Bull Ring live zu sehen, habe mir dann auch die Geschichte da mal so ein bisschen genauer angeschaut. Aber was ich halt einfach ganz klar sagen muss, ist, dass durch den Wegfall der akustischen Komponente, durch den Wegfall des Sounds, einfach die Sache deutlich weniger attraktiv ist. Wie schätzt du das für dich an? Also siehst du das genauso? Und da du ja sehr nah dran bist und ich denke auch sehr, sehr viel Rückmeldung bekommst von der Motorsport-Fan-Community, ist da überhaupt eine Akzeptanz zu erwarten? Oder wird es dann tatsächlich dann einfach so sein, dass es vielleicht einfach vor Ort auch zu langweilig ist, weil halt eine Komponente der ganzen Geschichte fehlt.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also die ganze Sache lebt ja von den Emotionen. Also wir gucken uns das an, weil es was mit uns macht, wenn wir das sehen. Das findet man geil, das sorgt für Gänsehaut. Und wenn man da einen Sinnesreiz so gut wie komplett wegnimmt, dann ist das natürlich schon mal eine ganz schöne, sag ich mal, Verschlechterung des Produkts. Auch wenn ich interessant finde, dass man dann dadurch natürlich auch so andere Sachen hört, so wie zum Beispiel, dass mein Reifen quietscht oder so andere Sachen. Also das ist, finde ich, ganz interessant, aber es kompensiert natürlich nicht das Geräusch, wenn eine Yamaha M1 oder eine Desmos Elici aus der Kurve rausbeschleunigt, dann den Fakt des Schaltens, das ist ja nochmal eine neue Dimension, dass so ein Elektromotorrad ja halt bloß einen Gang hat. Das ist diese Playstation-Feeling, das kriegt man ja halt nicht weg. Und da bin ich ehrlich gesagt noch ganz froh, dass ich nicht irgendwie angefangen habe mit irgendwelchen synthetischen Motorgeräuschen oder irgendwelchen Kram in die Richtung. Mhm. Aber so ein Verbrennermotorrad, was halt schaltet, was halt das, wo man die Motordrehzahl hört, das ist halt vielleicht auch noch dieser Benzingeruch, das ist, ja, es ist halt einfach eine andere Dimension und es gab bisher auch noch keine Elektroserie, die, egal ob auf zwei oder auf vier Rädern, die irgendwie ernsthaften Motorsport geboten hat, wie man ihn eigentlich so kennt. Also es ist irgendwie vielleicht was Neues, vielleicht, also ich verwehre mich dem Ganzen nicht, es ist jetzt nicht so, dass wenn ich eine Moto-E-Meldung sehe oder mache, dass ich da sage, oh mein Gott, bloß weg damit, ne? Ich interessiere mich wirklich dafür und auch für die Entwicklung. Aber ich sehe halt nicht, dass das der Nachfolger ist des Motorsports, den wir jetzt kennen. Ich sehe es eher als eine Bereicherung an und auch deshalb wäre ich halt froh, wenn es halt irgendwie Wege und Möglichkeiten gibt, die jetzigen Verbrenner vielleicht ein bisschen zukunftssicherer zu machen.
Aber umso krasser ist doch eigentlich, dass gerade dann so eine Marke, also du hast es ja angesprochen, fällt was weg, was uns die Gänsehaut vielleicht auch beschafft. Gerade so eine Marke wie Ducati, die, wie wir auch zuvor festgestellt haben, wie kaum eine andere für Emotionen steht, den ersten Schritt unter den namhaften Herstellern in so ein Segment bringt, ne? Glaubst du denn, Da ist die Chance, dass auch andere Hersteller wie Yamaha, KTM, was weiß ich, sagen, okay, da wollen wir vielleicht auch mitziehen oder glaubst du, das ist erstmal auf absehbare Zeit der einzige Hersteller, der sich dazu entscheidet, so voranzugehen?
Also es ist eine riesige Chance, weil wenn es Ducati nicht schafft, diese Thematik mit Leidenschaft zu füllen, dann denke ich, dass das anderen Herstellern noch viel schwieriger fallen wird. Und ja, so richtig, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, dass die großen japanischen Hersteller sich wie in so einer Schockstarre befinden, was so neue Modelle und Offensive und Innovation angeht, befindet. Und umso mehr erstaunt es mich auch, dass die auf dem Gebiet der Elektromobilität auf zwei Rädern da, also ich habe jetzt zum Beispiel noch nichts mitbekommen, was da von Honda oder Kawasaki oder Yamaha kommt. Vielleicht ist es auch in meiner Bubble nicht aufgetaucht, aber noch habe ich da nichts mitgekriegt, auch wenn man das eigentlich vermuten sollte, gerade so was vielleicht im Urban-Bereich, so Commuter-Bereich, ist ja eigentlich ein Elektromotorrad, vielleicht mit einer halbwegs vernünftigen Reichweite, ja eigentlich könnte doch attraktiv sein. Also
Also ich kann mich in dem Zusammenhang zumindest an eine Pressemitteilung erinnern, die kam tatsächlich sogar von Yamaha, dass die wohl irgendwie so ein Forschungskonsortium aufgemacht haben, auch mit anderen japanischen Herstellern. Also ich glaube, das sind Honda, Yamaha, Suzuki so zusammen und wollen das Thema halt auch angehen. Und bei Yamaha zum Beispiel weiß ich eben auch, wie es bei Ducati ist, dass die zumindest im Zweiradbereich, also so Pedelec-mäßig, das Thema vorantreiben. Also ich glaube, es ist schon nicht so, dass das von denen nicht vorangetrieben wird, aber was halt tatsächlich fehlt, ist der, wie soll ich sagen, attraktive und emotional ansprechende Freizeitspaß, der damit einhergeht. Ne? Also jetzt nicht, also wenn man jetzt das auf Superbikes beziehungsweise auf Motorräder quasi münzt, ne, ich glaube, da geht es halt dann doch eher um eben wiederum die breite Masse und diese Brot-und-Butter-Geschichten, die vielleicht das Pendeln mit dem Fahrrad irgendwie ermöglichen oder so, wie du es gerade eben auch angedeutet hast, ne, irgendwie so Roller-Commuting, aber jetzt nicht auf das, nicht auf der emotionalen Schiene, um die wir über die wir ja gerade gesprochen haben und die für uns gerade die interessante wäre.
Ja, kann man das so stehen lassen, denke ich. Aber es ist, ich glaube, im Automobilbereich ist es ja ähnlich, dass wie viele Leute verwenden das Auto als soll ich sagen, dass sie darin mehr sind als ein Fortbewegungsmittel. Und für all diejenigen, die darin ein Fortbewegungsmittel sehen, die können ein Elektroauto fahren. Das ist ja top. Also das hat ja eigentlich nur Vorteile für alle. Und genauso für die Märkte, in denen Motorräder hauptsächlich der Fortbewegung dienen, von A nach B, ist es da auch sehr reizvoll, das auf Elektro umzustellen. Dass wir halt auf der Rennstrecke mit einer Panigale oder einer R1 oder ZX10 oder was auch immer, dann halt noch ein bisschen Sprit verbrennen, wird jetzt die Ökobilanz nicht zwingend in den roten Bereich fahren, würde ich jetzt mal so keck formulieren. Und wäre natürlich schön, wenn wir es halt dadurch etwas ein bisschen länger Spaß an unserem Hobby haben könnten, wenn halt der andere große Teil da den Weg der Elektromobilität geht. Also bin ich vollkommen aufgeschlossen, also sehe ich jetzt überhaupt keine Angst oder irgendwas. Also wenn es soweit ist, ist es soweit und ich begreife das eher als Chance, denn als Gefahr.
Also ich muss sagen, ich sehe das ähnlich wie du, freue mich aber natürlich auch umso mehr, wenn wir einfach unabhängig davon, wie die Bilanz am Ende ausfällt, alles dafür tun können, dass die Ökobilanz besser wird. Ich finde es total geil, dass Ducati da auch eingestiegen ist. Ich hoffe, dass andere Hersteller nachziehen. Ich finde es nämlich auch total spannend, irgendwann mal auf so einem Trackday wirklich das auch mal ausprobieren zu können und das im Kontext von so großen Firmen-Events vielleicht mal sehen, ob sowas dann zeitnah kommt durch den Einstieg von Ducati. Ich finde es total geil, dass wir jetzt schon so viel über die Zukunft gesprochen haben, aber genauso interessant ist ja mit so einem Gast wie dir, mal so ein bisschen den Blick zurückzuwerfen, weil du hast ja gesagt, du bist schon lange mit dabei, wenn es um den Motorsport geht und gerade insbesondere, wenn es um die World Superbike geht. Und da wäre jetzt mal meine Frage, nachdem wir geschaut haben, was potenziell in den nächsten Jahren auf uns zukommen kann, wie hat sich denn seit deinen ersten Schritten die ganze Szenerie für dich so entwickelt? Wie war es vor 10 Jahren?
Also du meinst es jetzt hauptsächlich bezogen auf die Superbike-WM oder allgemein den Rennsport?
Ja, so auf die World Superbike, auf dein Tun als Journalist, um die Rennfahrer, um die Teams, die Hersteller, die Fans, die Wahrnehmung, also ganz breit gefächert.
Also im konkreten Fall der Superbike-WM muss man ja natürlich festhalten, dass die Serie in den letzten 10 Jahren wirklich harte Zeiten erlebt hat. Das begann mit der Übernahme der Dorna, die dann erstmal viel Aufräumarbeit leisten mussten, die viel Unternehmungen machen mussten, dass die Serie zukunftssicher geht. Stichwort mehr Seriennähe, weniger Kosten, dass man halt wieder mehr Teams, mehr Hersteller in die Serie lockt. Mhm. Das wurde natürlich gefolgt von einer 6-jährigen mehr oder weniger Dominanz von einem Fahrer, was nie gut ist für eine Serie. Also bei allerhöchstem Respekt für Jonathan Rea und das, was Kawasaki in der Serie gemacht hat. Es war natürlich nicht gut für die Außenwahrnehmung, wenn immer der gleiche Fahrer gewinnt. Also das hat man schon gesehen, wenn ich einen Rennbericht gemacht habe, wo halt die Kawasaki mit der Nummer 1 drauf war. Da wusste ich genau, dass das nicht so viele Leute interessiert, wie wenn ein Bautista mal gewonnen hat oder ein Chase Davis gewonnen hat oder Scott Redding oder jetzt zuletzt Toprak. Deshalb war diese Saison, also die abgelaufene Saison, eine absolute Erlösung für die Serie. Es war bis zum letzten Wochenende spannend. Es gab einen neuen Weltmeister, was nach 6 Jahren natürlich eine extrem geile Abwechslung ist, muss ich wirklich so sagen. Also das dann noch mit so einem geilen Charakter, wie es Toprak ist, halt mal was völlig anderes, ein muslimischer Fahrer, völlige Neuerung für eine WM. Also ich fand es einfach nur geil, und die Superbike-WM, denke ich mal, braucht sich oder musste sich zumindest in diesem Jahr nicht in der MotoGP verstecken.
Das würde ich auch sofort so unterschreiben. Ich finde auch, dass sie gerade in den letzten Jahren ein wenig an Attraktivität auch wieder zugenommen hat. Da ist ja einiges passiert. Nicht zuletzt auch Einstieg von BMW, die da wieder reingekommen sind, was zumindest in meiner Wahrnehmung sicherlich das Geschäft und auch die Pressewahrnehmung auch befeuert hat. Kannst du das so bestätigen?
Ja, also wenn BMW werkseitig in einer Meisterschaft unterwegs ist, das kreiert natürlich immer Interesse. Das war jetzt das dritte Jahr, das erste Jahr mit der M1000RR. Ich denke, die Erwartungen waren höher als das, was BMW bisher erreicht hat. Mhm. Aber man sieht natürlich auch, dass das Niveau in der Superbike-WM einfach grundsätzlich viel höher geworden ist. Also ich denke mal, mit dem Engagement, was BMW jetzt gezeigt hat, hätten sie vor 5 oder 10 Jahren anders ausgesehen. Ist einfach so. Und es ist extrem hart. Sie kassieren da auch immer sehr, sehr viel Kritik, was mir ein bisschen leid tut, weil ich den Marc Bongers und sein ganzes Team extrem mag und weiß, dass da hart gearbeitet wird. Mhm. Für nächstes Jahr mit Scott Redding haben sie einen erwiesenermaßen WM-würdigen Fahrer. Ich bin gespannt, ob das fehlende Puzzlestück ist oder ob es vielleicht sogar Probleme kreieren könnte, weil die Art von Redding und die Herangehensweise von BMW könnten natürlich auch zu Konflikten führen, weil das nicht mehr schwarz und weiß sein könnte, als es ist. Aber das wird dann die Zeit zeigen.
Jetzt hast du es ja schon mehrfach angedeutet in dem Zusammenhang. Also weil du gerade Marc Bongers und die Zusammenarbeit oder das Team an sich angesprochen hast, dass du da gefühlt nah dran bist, dass du den Toprak als Charakter sehr magst. Und um quasi jetzt hier diesen BMW-Rahmen vielleicht auch noch ein bisschen weiter aufzuspannen, mit dem Engagement von BMW waren ja auch deutsche Piloten mit am Start. Wir hatten ja jetzt in diesem Jahr den Jonas Folger, der die Saison ja gar nicht zu Ende gefahren hat, im Bonovo Action Team. Und wir hatten ja natürlich auch den Markus Reiterberger mit in der Weltmeisterschaft. Und dadurch, dass du jetzt ja so nah dran bist, also sowohl an den Teams als auch an den Fahrern, hast du ein Gefühl dafür oder kannst quasi mir und vielleicht auch unseren Zuhörern, die in diese Richtung interessiert sind, vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben, woran es bei den deutschen Fahrern da vielleicht immer so ein bisschen gemangelt hat? Also jetzt hätte ich beinahe die wichtigsten für nächstes Jahr vergessen. Wir haben ja Philipp Oettl, der jetzt aufsteigt. Also da haben wir wieder einen Hoffnungsträger. Aber die jetzt als wirkliche Titelaspiranten gefühlt aus deutscher Sicht, ne, wie der Jonas Folger, der die IDM letztes Jahr quasi deklassiert hat mit seinen Können, dann doch nicht performen konnte. Kannst du da irgendwie einen Rahmen aufmachen, warum das so ist oder was da der Auslöser sein könnte?
Die Frage, die du mir jetzt gerade gestellt hast, genau die Frage habe ich Michael Galinski in Jerez gestellt. Warum die deutschen Fahrer in der Superbike-WM, warum die sich so schwer tun? Also es ist ja nicht bloß der Reiti und der Jonas, die jetzt in den letzten Jahren da arge Probleme hatten. Man muss ja bloß an Stefan Bradl erinnern, der ja wirklich ein Fahrer auf dem obersten Niveau ist, der halt in der Superbike-WM teilweise um Top 10 gekämpft hat. Ne? Es ist ein Phänomen, dass nach wie vor Max Neukirchner der erfolgreichste deutsche Superbiker ist einfach erstaunlich. Also ich will jetzt nicht Max irgendein Talent absprechen, aber dass sich so große Namen danach so schwer getan haben, ist ein Phänomen. Eine Antwort kann ich darauf leider nicht geben. Ich werde dazu im Winter ein Feature machen. Also ich habe dazu einige Stimmen schon gesammelt und werde auch mal versuchen, den Max zu erreichen, was er dazu seinen Nachfolgern sagt. Um dann noch kurz darauf einzugehen, also beim Jonas jetzt, es hat halt einfach nicht gepasst. Also der Jonas ist ein Fahrer mit einem außergewöhnlichen Talent. Das steht, denke ich mal, außer Frage. Siehe Sachsenring, auch wenn es langsam nervig wird, immer wieder auf diesen zweiten Platz zu verweisen. Aber das zeigt ja, dass er es kann. Und die vergangene IDM-Saison, also ich meine, da hat ja alle anderen wirklich blöd aussehen lassen. Und da sind ja nicht nur Hobbyfahrer dabei. Ne? Also es ist, er kann es, aber in meinen Augen ist es halt dasselbe wie Jorge Lorenzo zu Beginn auf der Ducati und später auf der Honda. Er ist halt so speziell von seinem, also er hat halt so ein empfindliches Gefühl, und sobald da nicht die Rückmeldung kommt, die er sich erwartet, verliert er halt das Selbstvertrauen und dann geht halt gar nichts mehr. Und wenn dann halt noch so Zwischenfälle kommen wie der Sturz in Assen, als es endlich mal lief, dann dieser 200 km/h Plus-Sturz mit Knockout für die folgenden Tage und dann am Wochenende darauf in einem Vormittagstraining einfach ähnlich wieder in Vorderradrutscher, dann ist halt das Vertrauen weg und dann hätte er, ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt gebraucht auf der BMW, um das wieder zu erlangen. Und da war es einfach noch folgerichtig zu sagen, okay, auch wenn ich das Angebot hatte, nächstes nochmal fahren zu können, entscheide ich mich lieber für die unsichere Zukunft und setze dem Schrecken ein Ende. Und das war, denke ich mal, für alle Parteien richtig. Es ist halt schade, dass es nicht geklappt hat, weil auch die Truppe, das hat man wirklich gesehen, die haben mitgefiebert bis zum letzten Rennen. Die haben sich von keinem Rückschlag irgendwie runterziehen lassen. Das ist erstaunlich, wie leidenschaftlich und wie familiär das dazu ging. Also tut mir sehr leid für die Truppe. Und zum Reiti, naja, es war ein bisschen anders. Das war das erste Jahr vom BMW-Wiedereinstieg. Es zeichnete sich halt schnell ab, dass die Truppe mit Jean Muir und dass es halt ein eingeschworener britischer Haufen ist und dass da der Reiti vielleicht mit seiner zu gutmütigen Art, dass er da einfach nicht ankam. Und wenn man dann halt das Pech hat, einen Teamkollegen wie Tom Sykes zu haben, der halt auf eine Runde aus dem Motorrad alles rausquetscht und noch mehr und man dann halt 4 Reihen weiter hinten steht, dann, ja, es ist halt auch fürs Selbstvertrauen nicht gerade zuträglich. Ich denke, Reitis Debütsaison war gar nicht so schlecht, wie man es damals wahrgenommen hat. Es war halt einfach überragender Tom Sykes und dann halt die Probleme auch mit Reitis Crewchief. Ich hatte da in Donington ein Interview mit ihm, als da war Reiti nicht da, da hat er, ich glaube, irgendein Virus oder einen Infekt, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hatte ich mich mit Pete Benson unterhalten. Ist er wirklich ein Crewchief, wo man sagen muss, okay, der ist sowohl eine MotoGP als auch eine Superbike WM anerkannter Mensch. Da muss niemand mehr das beweisen, aber schon nach zwei Sätzen war mir klar, was er vom Reiti hält. Ich weiß noch wie heute, dass dieses Interview endete mit dem Satz von ihm: Die Zeit wird zeigen, ob es am Reiti liegt. Es war für ihn damals schon so klar, dass es halt mit Markus nichts wird. Und ja, fand ich jetzt auch nicht so geil gelaufen. Also klar, es ist ein Haifischbecken, das wissen alle, die beteiligt sind. Aber ich denke, der Reiti wurde auf jeden Fall unter Wert geschlagen. Hat es halt leider nicht nochmal in die WM geschafft, weil es war ja schon seine zweite Chance, darf man ja auch nicht vergessen. Ja, leider nicht geklappt, auch wenn er vom Talent auf jeden Fall auch in die Superbike-WM gehört, zweifellos.
Krass, jetzt hast du uns ja schon einen groben Einblick mal gegeben, wie tief du tatsächlich dann auch in der Materie drin bist und wo du dann wirklich mit wem Kontakt hast. Das bringt mich zu der eigentlich eingangs auch gestellten Frage: Wie sieht denn dann tatsächlich so ein Alltag aus? Weg von dem, ja, ab und zu musst du reisen, aber wenn du jetzt an so einem Wochenende mal tatsächlich vor Ort bist, was bedeutet es als Journalist vor Ort zu sein? Weil ich glaube, viele von uns können sich noch reinfühlen in die Situation, als Gast einfach dort zu sein. Man hat seine Tickets, marschiert da rein, hat vielleicht Paddock-Tickets und kann da mal in die Boxen so ein bisschen reinschauen, aber am Ende sitzt man irgendwo auf der Tribüne und sieht die dann alle Minute bis 2 Minuten an sich vorbeifahren. Wie muss man sich das so vorstellen, wie das als Journalist ausschaut? Also du reist irgendwo hin, wann fängt es an, wie sieht so ein Tag aus, wie viel Freizeit hast du, was ist Arbeit und ja, was machst du dann so die ganze Zeit und wann endet das?
Das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, da herrscht auch ein großes Missverständnis zwischen Realität und was man sich darunter vorstellt, weil tatsächlich ist es so, um dem mal vorab zu greifen, dass das Warm-up am Sonntag die einzige Session ist, die ich mir mal angucken könnte. Also es ist, ansonsten sehe ich die Motorräder wirklich nur auf Bildschirm oder wenn ich halt im Mediacenter günstig sitze, auch mal auf der Geraden vorbeihuschen. Aber das war es dann tatsächlich mit Track-Action, die ich mitbekomme. Mhm. Und in diesem Jahr war es, was die Reisen angeht, auch aufgrund von Corona noch ein bisschen spezieller. Also ich habe da sehr, sehr viel auf, also ich habe sehr viele Flugreisen gestrichen und bin auf Auto gewechselt. Und das Spannendste eigentlich in dem Zusammenhang war der Saisonauftakt Aragon Estoril, den ich unbedingt mitnehmen wollte, aber als es so näher rückte und ich mir so Gedanken machen musste, wenn ich jetzt fliege, da muss ich die Formulare und den Test, weil das war, da waren, glaube ich, touristische Reisen noch untersagt, das war im Mai. Da musste man halt für alles Formulare haben, für alles Tests haben. Und irgendwie kam ich dann auf die vielleicht noch ein bisschen verrückte Idee, das könnte man ja eigentlich auch alles mit dem Camper machen. Und da ich im Besitz eines Wohnanhängers bin, habe ich da gesagt, okay, jetzt oder nie machen wir halt einen Roadtrip draus. Und da bin ich vor dem Aragon-Wochenende am Dienstag, nach Dienst los, bin da bis in die Nacht gefahren bis zur französischen Grenze, am Mittwoch bis Cervera, also dem Heimatort von Marc Marquez, also es waren, glaube ich, deutlich über 1000 Kilometer.
Wow.
Und das alles halt mit 80 km/h. Und dann am Donnerstag die letzten 200-300 Kilometer nach Aragon, also es waren, glaube ich, leicht was über 2000 Kilometer. Dann war ich halt in Aragon das Wochenende, bin am Montag weiter Richtung Portugal, hatte dann einen kleinen Zwischenfall mit Polizeieinsatz, weil ich auf einem Parkplatz die Höhe meines Gespanns etwas unterschätzt habe. Und da waren, in Portugal gibt es halt überall auf den Parkplätzen so massive Sonnensegel. Und da dachte ich mir, huch, warum geht's denn jetzt am Anfang nicht weiter? Und da guckte ich so in den Spiegel, dachte mir, oh, das sieht nicht gut aus. Und da bin ich halt mit der Dachreling von meinem Wohnanhänger in so einem Segel eingerastet, habe mir da noch mein Dachfenster kaputt gemacht.
Scheiße.
Und dann muss natürlich die Polizei kommen und naja, da war dort richtig Action. Ja, nach dem kleinen Zwischenfall bin ich dann weiter nach Estoril und habe dann dort das Wochenende gemacht und hat dann die etwas verrückte Aufgabe am Sonntagabend, von Sonntagabend bis Dienstagabend, es nach Hause schaffen zu müssen. Das waren um die 3000 Kilometer. Und da bin ich noch ich bin, glaube ich, 19 Uhr in Portugal los, habe dann noch realisiert, dass man ja dann noch eine Stunde verliert, wenn man über die Grenze nach Spanien fährt, und bin dann noch bis 2:30 in der Nacht gefahren, also wohlgemerkt nach einem 14-Stunden-Arbeitstag. Wow. Habe dann an einer Straße 2,5-3 Stunden geschlafen und bin dann von irgendwo im Nirgendwo in Spanien bis durch Frankreich durch, war dann um 4 oder so bei Freiburg. Es waren 1600 Kilometer, 22 Stunden oder sowas in der Richtung, reine Fahrzeit. Und habe danach am Dienstag die finale Etappe nach Dresden gemacht und war danach ziemlich hinüber. So.
Also Sepp, du hast ja anfangs gesagt, dass die Leute sucht. Jetzt habt ihr mal so eine grobe Jobbeschreibung, was es für Strapazen mit sich bringt. Und du hast dafür gesorgt, dass sich wirklich nur die richtig emotional Begeisterten bewerben werden.
Naja, jetzt ist ja die Situation, wie sie der Sepp gerade geschildert hat, schon eine außergewöhnliche mit Corona und allem drum und dran. Man muss natürlich nicht mit dem Camper an die Rennstrecke fahren, sondern kann sich einfach ins Flugzeug setzen unter normalen Bedingungen und dann einfach dahin fliegen. Aber es wäre natürlich schon interessant und spannend zu wissen, wie denn dein Arbeitstag so vor Ort direkt aussieht.
Ja, ich kann auch gerne meinen es war jetzt bloß mal so eine grobe Umreisung meines diesjährigen Roadtrips. Normalerweise läuft das natürlich anders. Also wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist oder beziehungsweise jetzt hat, kann man das ja auch relativ einfach regeln, dass man halt am Mittwoch hinfliegt, sich einen Mietwagen nimmt und dann bis Montag oder bis Sonntagabend bleibt und dann wieder zurückfliegt. Das ist ja natürlich deutlich einfacher. Aber an den Arbeitstagen ändert sich natürlich nichts. Also wenn ich das interessiert, kann ich euch noch gern sagen, wie das so läuft. Wobei, der Michel war ja auch schon bei der MotoGP, habe ich so im Gedächtnis.
Ja, genau. Ich hatte ja tatsächlich die Gelegenheit, für Motorrad Online 2017 so ein bisschen über die MotoGP zu berichten und war da tatsächlich auch am Sachsenring vor Ort. Allerdings war das ja eher so die Ausnahme, denn ich habe das ja, so wie ihr das jetzt pandemiebedingt gemacht habt, hauptsächlich auch die Sache von zu Hause aus, also am Bildschirm die Rennen verfolgt und da dann quasi meine Rennberichte zugeschrieben und hatte dann einfach nur das Glück, am Sachsenring dabei zu sein und auch den einen oder anderen Fahrer zu treffen. Aber ich habe so diese Medias Herstellererfahrung. So wie du das beschrieben hast, habe ich ja tatsächlich noch nie gemacht. Und du hattest es vorhin ja angedeutet, ne, die Arbeitstage dort vor Ort an der Rennstrecke sind tatsächlich sehr, sehr lang. Und auch wenn ich jetzt nicht mit dem Camper unterwegs bin, die 14 Stunden, die du vorhin beschrieben hast, die bleiben ja dann unterm Strich tatsächlich trotzdem übrig. Und das ist bestimmt interessant für unsere Zuhörer und zu wissen, wie sie dann gefüllt werden, was da alles passiert.
Wollte ich gerade sagen, du hast ja auch, wenn du 14 Stunden sagst, Arbeitstag, also die Rennen zusammen sind ja nicht 14 Stunden, sondern da fällt ja offensichtlich noch einiges anderes an.
Genau, also mein normaler Arbeitstag sieht so aus, da muss ich auch ehrlich sagen, bei so einem Wochenende habe ich auch tatsächlich immer so ein schlechtes Gewissen, weil wenn ich so über meine Social Media scrolle, denke ich, Mensch, das sieht ja aus, als wärst du im Urlaub gewesen. Was die Leute dann aber vielleicht vergessen, ist, dass wenn ich mal tatsächlich die Laufschuhe anziehe, was ich ja versuche, so regelmäßig, wie es nur geht, zu machen, dass ich mir dann halt auf so einer Reise halt auch mal einen Wecker für 5.30 Uhr oder für 6 Uhr stelle, um dann halt noch vor dem Frühstück eine Stunde laufen zu gehen, weil ich halt sonst halt nicht viel Aktivität sportliche am Tag überhaupt. Ja, und dann gehe ich halt zum Frühstück, dann fahre ich an die Rennstrecke, will dort halt spätestens 7:30 sein. Und dann geht das halt schon mal bis 21, 22 Uhr, dann fährt man ins Hotel, isst halt irgendwie dummerweise noch irgendwas Schnelles, geht halt schlafen, dann geht das halt nächsten Tag wieder los. Und das halt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montag dann halt meist noch Nachberichte, das heißt, da muss ich auch spätestens 6, 7 schon wieder an der Tastatur hängen. Es ist jetzt nicht gerade Wellness, aber wenn man die Leidenschaft dafür hat, dann gibt es halt auch nichts Schöneres. Anders kann ich es nicht formulieren.
Jetzt hast du das Thema Leidenschaft ja gerade schon angesprochen und wenn man sich die langen Arbeitszeiten, die du an den Wochenenden hast, anschaut, braucht sie natürlich auch, aber nicht nur in dem Zusammenhang, sondern du bist natürlich auch extrem viel unterwegs an den Wochenenden. Du musst mit dem Auto oder mit dem Flugzeug durch die Gegend reisen. Und das ist ja eher so ein Job für, ich sag mal, jüngere und flexible Leute. Und man will ja vielleicht doch irgendwann mal so ein bisschen ja, standorttreu werden und vielleicht auch mal eine Familie gründen. Und da gibt es ja auch, so, ich sag mal, so ein bisschen Halbwertszeit für den Job. Stellt sich für mich natürlich die Frage, hast du dir schon mal Gedanken dazu gemacht, wie lange du das tatsächlich noch so machen willst und kannst?
Das ist eine gute Frage, die stelle ich mir auch regelmäßig, weil ja jetzt nicht, dass ich jetzt zeitnah damit aufhören will, aber was mir dieses Jahr bewusster denn je geworden ist, dass es im Fahrerlager der Superbike-WM sehr, sehr viele Leute gibt, wo ich mir schon Gedanken mache, warum die noch da sind. Und dann erfährt man halt in Gesprächen, dass es halt mehr oder weniger ihr einziges Ding ist, dass sie halt vermutlich auch verpasst haben, als sie das halt businessmäßig gemacht haben, sich so ein normales Leben aufzubauen. Das heißt, wenn sie dieses Leben jetzt aufgeben, was kommt danach? Und in der Position befinde ich mich zum Glück nicht. Deshalb, und ich reise auch sehr, sehr gern, was natürlich unendlich nervt, ist das, wie sich halt das Reisen verändert hat durch Corona. Das ist, kann man einfach nicht schön reden. Also es hat eigentlich auf jeder Ebene nur Nachteile, egal ob es horrende Mietwagenpreise sind, ob es ständig Maske tragen ist, ob es viel teurere Flüge sind, ob es die Gefahr ist, halt dass sich die Termine verschieben, dass man alles hier umbuchen muss. Das ist halt einfach nur nervig. Dass man teilweise Dokumente braucht, um seine Reisen zu rechtfertigen. Es ist einfach nur unendlich nervig. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es halt vor 2,5 Jahren noch so einfach war. Man bucht einen Ryanair-Flug für 50 Euro, fliegt halt nach Spanien, nimmt sich einen Mietwagen für 30 Euro und alles ist easy. Ne? Also die Zeiten sind leider vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob die wiederkommen. Sieht ja gerade nicht so aus. Aber wenn das mal irgendwann mal wieder weniger nervig wird oder man sich einfach daran gewöhnt hat, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, da kann ich mir das schon noch vorstellen, das noch eine Weile lang zu machen. Die größte Hürde, muss ich ehrlich sagen, ist aktuell noch mit, dass ich mir halt jedes Mal Gedanken machen muss, wo ich meinen Hund unterbringe. Das ist ein bisschen anstrengend, aber da ist die Family zum Glück bisher sehr, sehr gut eingesprungen und an der Stelle auch noch ein herzlicher Dank, weil das ist nicht ganz so einfach.
Da kann ich mitfühlen. Jetzt muss ich aber doch auch nochmal fragen. Ich verstehe alles, mega krasser Job auch irgendwie und wird deutlich sehr viel Zeit, sehr zeitintensiv. Aber jetzt muss ich doch nochmal fragen, wenn du um 7:30 morgens oder um 8 an die Strecke ankommst, wird ja wahrscheinlich, wie das viele auch von ihren Berufen proklamieren, nicht der jeder Tag irgendwie vergleichbar mit einem anderen sein. Das heißt, du hast ja unterschiedliche Gesprächspartner. Wie machst du sowas fest oder wie planst du so ein Rennwochenende? Und wie sieht es denn jetzt tatsächlich, wenn es doch Gleichheiten gibt oder Ähnlichkeiten gibt, wie sieht so ein typischer Rennsonntag beispielsweise für dich aus?
Also das Wochenende beginnt für mich am Donnerstag. Das ist halt so der Medientag, da kann man exklusive Interviews abstimmen, kann unterhält sich allgemein mit den Leuten im Fahrerlager, macht so Vorschautexte. Ich habe das halt dieses Jahr meist genutzt, dass ich mit dem Jonas gesprochen habe, ab und zu mit dem Teamchef vom Jonas.
Das ja, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das heißt, du gehst da einfach in die Box, sagst, ey Jonas, können wir mal kurz schnacken oder wie muss ich mir das ja vorstellen?
Ja, es ist unterschiedlich. Also im Fall vom Jonas war das der einfachere Weg tatsächlich, weil sein Wochenende natürlich auch verschiedene Termine hat und wenn ich dann sage, okay, wir treffen uns dann und dann, kann das auch nochmal platzen, weil er dann irgendwie ein technisches Meeting mit BMW gehabt hätte oder Trackwalk oder wie auch immer und deswegen war es beim Jonas immer spontan. Aber jetzt bei Fahrern wie Jonathan Ray oder Scott Redding oder den Kalibern, da gibt es halt professionelle Pressevertreter, die machen ein Schedule für den jeweiligen Tag und da hat man halt seinen Slot und geht da halt hin und hat halt seine 10, 15 Minuten und bespricht da die Sachen, die man besprechen will. Und ja, das ist dann meist am Donnerstag der Fall. Und ab Freitag gehen halt dann die Sessions los. Man hat dann nach der Nachmittagssession kommen die Top 6. Kann da halt zusammen mit den anderen Medienkollegen, das ist halt in der Superbike Game relativ effektiv gelöst, dass die alle nacheinander kommen. Da machen sie halt auch die Donner-Interviews für die Donner-Website. Und dann gehen sie halt zu den Print- oder Online-Journalisten und sprechen da halt so 5 bis 6, 7, 8 Minuten über den Tag. Und wenn das alles im Kasten ist, ist meine erste Amtshandlung, das an meine internationalen Kollegen zu schicken, damit die halt arbeiten können. Und dann überlege ich mir schon während den Interviews, mache mir Notizen, welche Stories sich für Nachberichte für uns lohnen. Vielleicht auch Stories, die jetzt ein bisschen zeitunkritischer sind, dass man halt über ein spezielles Thema spricht, was halt dann mal in der Woche verarbeitet werden könnte oder vielleicht sogar in der Winterpause. Also da haben wir auch schon prall gefüllte Speicher, also keine Angst. Uns geht der Content nicht aus bis Januar. Also ich habe da eher Angst, dass wir das nicht alles schaffen, weil wir haben ein extrem volles Restesystem. Und ja, so läuft das dann halt am Freitag, Samstag, Sonntag. Und am Montag mache ich dann halt meist die nicht ganz so dringende Nachberichte, wie lief halt das Wochenende für den und den mit Stimmen von den verschiedenen Tagen, vielleicht auch noch Stimmen vom Team oder wenn es halt einen Konflikt mit einem anderen Fahrer gab, dann halt die Stimmen von beiden Fahrern und Urteil der Rennleitung, wie auch immer, dass das halt dann ordentlich aufbereitete Nachberichte sind. Und so ist halt mein Arbeitsalltag, ja.
Jetzt habe ich dich ja eben nach so einem durchschnittlichen Arbeitstag gefragt. Das ist, glaube ich, angekommen und haben wir verstanden. Gab es denn mal einen Tag, der wirklich überhaupt nicht so lief wie so ein klassischer und der dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist wegen irgendeines ganz besonderen Vorkommnisses?
Ja, das ist gar nicht so lange her. Also meine letzte Reise war Jerez und Portimao zusammen und ich weiß ja nicht, ob ihr das mitbekommen habt, was an dem Samstag in Jerez passiert ist und das war auch für mich das erste Mal, dass ich an einem Wochenende erlebt habe, wie halt ein Fahrer verunglückt ist und ich halt auch das erste Mal diese Stimmung im Fahrerlager, ich sag mal, ertragen musste, wie damit umgegangen wird und das war auf jeden Fall kein normaler Arbeitstag.
Kannst du den Vorfall gerade nochmal einordnen für die Leute, die jetzt nicht wissen, was passiert ist?
Genau, also im ersten Rennen der Supersport 300 WM ist bei einem ziemlich unglücklich verlaufenen, es gab halt keine Aufnahmen davon, ziemlich unglücklich verlaufenen Massensturz der Dean Berta Vinales ums Leben gekommen, wurde wohl von anderen Fahrern überrollt im Kiesbett, wie auch immer. Es war halt ziemlich schnell klar, dass das nicht gut ausgegangen ist und daraufhin wurden halt sämtliche Rennaktivitäten danach abgebrochen. Das heißt, man hat das, was auch an viele Fernsehstationen verknüpfte Rennen der Superbike-WM ist, hat man abgesagt, was ein krasser Schritt ist. Also ich glaube, das können Nicht-Insider schwer begreifen, welche Konsequenzen das auch hat, also so eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, als normaler Mensch sagt man, okay, logisch, ist jemand ums Leben gekommen, fahr nicht, das ist völlig klar, aber diese Entscheidung, die ja da auch krasse Folgen hat weltweit, zu sagen, okay, wir streichen das Rennen, beendet die Aufnahme und dann stehen die ganzen TV-Sender da und wissen nicht, wie sie improvisieren sollen, es war schon ein krasser Schritt, hat aber natürlich dann gleich gezeigt, was los ist. Und ja, war jetzt nicht so der schönste Arbeitstag, muss man wirklich so sagen. Und als dann am nächsten Tag auch noch das Motorrad mit Helm in dem Zelt vom Vinales-Team aufbereitet wurde, das war schon seltsam. Und kurioserweise bin ich an diesem Samstag oder war es am Freitag, stand ich auch noch eine längere Zeit vor dem Vinales-Zelt, weil ich mich interessiert habe, aufgrund meiner eigenen Track-Day-Aktivitäten, wie die so ihr Zelt aufgebaut haben. Aber ich versuche da auch immer ein bisschen für mich so was zu finden, wie kann man was cleverer machen, das halt, ja, und die haben halt ein ziemlich aufgeräumtes Zelt gehabt und das hat mich interessiert. Dann stand ich eine Weile davor, dass natürlich dann kurze Zeit später deren Fahrer verunglückt ist, natürlich braucht man eine Weile, um das erstmal so zu verarbeiten. Also so abgebrüht bin ich da auch noch nicht in der Richtung, auch wenn in meinem ersten Jahr als Motorsportredakteur die Simoncelli-Sache war. Das war natürlich, werde ich natürlich auch nicht vergessen. Aber wenn man dann dabei ist und dann mitkriegt im Media Center, wie so die Gesichter sind, dass halt dieses laute, lebendige Fahrerlager so sich von einer Sekunde auf die andere so komplett verändert. So, die Fotografen versuchen halt weiterhin ihre Bilder zu bearbeiten, so um irgendwie wahrscheinlich sich abzulenken. Manche gucken einfach nur in die Luft und es war wirklich gespenstisch und ja, war jetzt nicht so die schönste Anekdote, wenn du jetzt gehofft hast, dass ich vielleicht etwas Schöneres berichten kann.
Jetzt hast du ja quasi den traurigsten Fall geschildert oder so den düstersten. Kannst du dich auch in deiner Karriere jetzt an die herausragenden und besonderen Momente erinnern, die jetzt eben für dich extrem emotional bewegend waren und dich irgendwie begeistert haben und ja, so die Faszination des Rennsports so ein bisschen mittransportieren. Für uns als Außenstehende, die da nicht so nah dabei sind, ist das ja immer nicht so hundertprozentig nachvollziehbar. Das fühlt sich ja dann doch, wenn man vor Ort ist, nochmal ganz, ganz anders an, als man das eben am Fernseher nachvollziehen und verfolgen kann.
Boah, da fällt mir jetzt ganz spontan kein spezifisches Ereignis ein. Wenn ich länger nachdenke, vielleicht würde ich da noch was finden. Aber grundsätzlich sind die Emotionen nach so einem Tag, gerade wenn man so ein, wie das Portimao-Wochenende Superbike-WM dieses Jahr war, so ein klassischer Fall, wo es diesen harten Schlagabtausch gab, diese vielen Überraschungen, diese vielen Wendungen. Und wenn man dann am Ende so eines Tages seinen Kram zusammenpackt, zum Parkplatz läuft und sich nochmal im Kopf nochmal dieses Kino abläuft, das ist schon speziell, das, ja, wüsste ich jetzt auch nicht, mit was das zu ersetzen ist. Deswegen bin ich unendlich dankbar, dass ich das halt aus erster Reihe erleben kann und freue mich jetzt schon wie verrückt auf die nächste Saison. Also ich habe mich zwar extrem auch auf das Saisonfinale gefreut, damit diese sehr kompakte, gestauchte Saison endlich mal vorbei ist, dass wir mal ein bisschen durchatmen können. Aber jetzt mit Toprak-Weltmeister, mit Jonathan Rea extrem motiviert, die Nummer 1 zurückzuholen, mit Bautista-Rückkehr zu Ducati, also die Superbike-WM, ist extrem lebendig. Der Stefan Nebel von Servus TV bestätigt mir auch jedes Mal, dass die Erwartungen, was Superbike-WM ist, extrem übertroffen wurden, dass die Nachfrage da richtig verrückt ist, dass die Einschaltquoten durch die Decke gegangen sind dieses Jahr und da freue ich mich einfach nur extrem, dass nach den eher schwierigen Jahren die Serie jetzt wieder zur alten Stärke gefunden hat.
Nicht und zuletzt wegen Leuten wie dir. Vielleicht meine zwei letzten Fragen. Zum einen, was ist dein Tipp fürs nächste Jahr? Wer wird's machen? Und zum anderen, hast du eigentlich trotz aller journalistischen Neutralität einen eigenen Liebling, einen Favoriten im Fahrerfeld, dem du ganz besonders die Daumen drückst?
Nächstes Jahr wird extrem spannend. Die Frage ist, ob wie Toprak mit der Last, sage ich mal, des Weltmeistertitels umgeht, ob ihn das zusätzlich beflügelt, ob er nochmal einen Schritt drauflegen kann auf das, was er dieses Jahr gemacht hat, was natürlich extrem schwer ist, weil also wer gesehen hat, wie er gefahren ist und das dann kombiniert mit null Stürzen, null Rennfehlern, ist einfach unfassbar und es ist absehbar, dass sein Weg in die MotoGP führt, früher oder später. Also sollte sich da nächstes Jahr nicht irgendwas krass wenden, dann wird er wieder mein Favorit sein. Jonathan Rea also hat das rausgeholt, was aus der Kawasaki rauszuholen ist, kann man nicht anders sagen. Ist halt die Frage, ob Kawasaki nochmal nachlegen kann. So wie ich mitbekommen habe, gibt es kein neues Modell für nächstes Jahr, was nachvollziehbar ist, weil die erst dieses Jahr ein neues hatten, also in Anführungsstrichen neues. Ich bin wirklich gespannt, ob die Motivation, die er jetzt hat, ob die nicht wieder umschlägt in Frust. Ja, wird man sehen. Und was natürlich extrem spannend ist, halt die Bautista-Rückkehr zu Ducati, ob er an die Leistung von 2019 anknüpfen kann oder ob das für Ducati ein Fehlgriff war, Redding gehen zu lassen. Ja, gutes Stichwort, BMW, Redding, wie wird das ausgehen? Ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, dass er vor Michael van der Mark landet, würde mich natürlich aber gerne eines Besseren belehren lassen. Und dann gibt es ja auch noch mit Honda in den weltgrößten Hersteller für Motorräder, der da auch noch mit so einem Werksteam vertreten ist und nächstes Jahr zwei junge, wilde Spanier in den Start schickt. Also die können eigentlich auch nur gewinnen, weil das, was dieses Jahr passiert ist, war ja dann doch etwas durchwachsen, wenn man das so sagen kann. Also es wird extrem spannend. Ich hoffe, alle behalten die Lust und Motivation, auch weiterhin da so bei BMW anzutreten und sich nicht von eventuellen Misserfolgen vielleicht aus der Serie loszusagen. Das wäre schade, weil jetzt fünf Hersteller ist eine gute Anzahl. Auch die Privatteams sind konkurrenzfähig. Das ist ein ausgeglichenes Feld, gesundes Feld. Schade, dass Aprilia nicht dabei ist. Suzuki wäre halt auch schön, wenn die dabei wären. Aber ja, die konzentrieren sich halt auf die MotoGP und ja.
Jetzt hast du es spannend zusammengefasst und jeder,
du hattest noch eine zweite Frage.
Genau, da wollte ich dich nicht vom Haken lassen. Wer ist dein persönlicher Favorit oder dein Liebling?
Ja, normalerweise versuche ich und denke ich, es gelingt mir auch, die Serie möglichst neutral zu sehen. Also auch wenn das vielleicht eingangs etwas Ducati verfärbt wirkte, habe ich jetzt kein Problem damit, neutral über alle Hersteller zu schreiben. Ich denke, das gehört einfach dazu. Und ich sehe da genauso einige Sachen kritisch, die bei Ducati laufen. Um kurz das dann Beispiel zu nennen, zum Beispiel die Fahrerpolitik, dass man halt sich irgendwie so wie früher Honda verhält, dass man sagt, okay, wir haben das beste Motorrad. Und wenn wir halt nicht gewinnen, dann tauschen wir halt den Fahrer aus. Das habe ich so in den letzten Jahren bei Ducati gesehen, was mir nicht so gefallen hat. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukehren, ein Favorit, jetzt kann ich es ja sagen, also ich hatte immer einen kleinen Softspot für Chase Davis, weil ich ihn halt auch als Mensch kennengelernt habe und das mir halt extrem gefallen hat, was ich da gesehen habe. Ich bewundere seine Kämpfernatur, ich bewundere seinen Humor, ist halt auch so ein bisschen schwarzer Humor, so ein bisschen trockener Humor, wie ich, wenn man mich privat kennt, auch gern. Also so bin ich auch, so ähnlich. Und deswegen der Chase Davis, der jetzt zurückgetreten ist, würde ich sagen, ist mein, wenn mich jemand nach einem Lieblingsfahrer fragt oder zumindest nach einem Fahrer, der an dem ich mich orientieren würde oder dessen Werte ich schätze, dann auf jeden Fall er.
Das hast du jetzt natürlich diplomatisch sehr, sehr geschickt gemacht, dass du dir einen Fahrer ausgewählt hast, der jetzt zurückgetreten ist. Klar, ihr habt ja eh so ein bisschen, Ducati-Sympathien, also seid euch da auch so ein bisschen ähnlich. Wenn du jetzt in Zukunft über Toprak oder Jonathan Rea schreiben müsstest und hättest die gewonnen, wärst du natürlich nicht mehr ganz so neutral gewesen.
Aber zum Thema Chase Davis kann ich jetzt noch was ganz Kleines auch wenn wir jetzt wahrscheinlich schon extrem Überlänge haben, aber Als ich vor uns gefragt wurde nach der, es war glaube ich nach der schönsten Erfahrung. Ich kann auf jeden Fall sagen, was meine emotionalste Erfahrung war.
Abgesehen als du mit Chess Davis betrunken überm Klo hingst.
Nee, so privat sind wir da noch nicht verbunden, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich letztes Jahr, als ich in Estoril war, Saisonfinale 2020, also ich war auf dem Weg nach Lissabon, ist zufällig ab Frankfurt die komplette Ducati-Truppe mit mir geflogen, da saß Rinaldi eine Reihe hinter mir und als wir in der Luft waren, kam gerade diese Meldung, dass Rinaldi den Platz von Davis übernimmt und das war für mich schon mal so ein Wow, also das war jetzt nicht überraschend, weil die Formkurve von Rinaldi zeigte nach oben und die von Davis nach unten und das Alter spielte eine Rolle und die Herkunft spielt auch eine Rolle, also es war jetzt keine Überraschung, aber es war für mich so, okay, beim Saisonfinale erfährt Davis, dass er für nächstes einfach keinen Platz mehr hat. Und dann schafft er es im allerletzten Rennen für Ducati zu gewinnen, was einfach so eine typische Geschichte war, die nur der Sport schreibt. Also in jedem Film, wenn das so passiert wäre, hätte man gesagt, oh, wie cheesy, aber es war halt tatsächlich die Realität. Und als ich dann beim Media Debrief in dem wirklich heruntergekommenen Media Center in Estoril saßen, da musste ich tatsächlich schon leicht mit den Tränen ringen, weil es mir so unendlich leid tat, dass er hat ja auch genug Ducati gegeben, gerade in der V2 Panigale Zeit, als Ducati den völligen Anschluss gesucht hat, war er halt der Einzige, der so ein bisschen die Fahne hochgehalten hat und da halt auch mit seinem Kampfwillen da Ducati zurück in die Erfolgsspur gebracht hat und dann gewinnt er sein letztes Rennen mit den Unterschriften aller Mechaniker auf dem Tank und musste schon im Grid heulen. Also das war für mich so eine Geschichte, die einfach nur Sport schreiben kann und ich hoffe, ich habe die mit meinen Texten irgendwie transportiert gekriegt. Aber das wird auf jeden Fall ein Tag sein, an den ich mich immer wieder erinnern werde und ja.
Und das war ganz starke Lobbyarbeit, warum der Job dann doch trotz ewiger Fahrtstrapazen und langer Arbeitstage wirklich auch seine guten Seiten hat. Bringt uns vielleicht zum Abschluss, Leute, die interessiert worden sind, dürfen die dich kontaktieren? Wenn ja, dann sag mal kurz ja, dann lassen wir hier potenziell Kontaktdaten von dir über Social Media oder so in den Shownotes.
Jan, also wir hauen auf jeden Fall die Kontaktdaten von SuperSerp hier in die Shownotes, ganz, ganz wichtig. Allerdings können wir natürlich auch die Stelle hier einfach direkt verlinken. Also Sepp, schick uns gern die Informationen von deiner Redaktion zu. Wir hauen das dann quasi hier in die Shownotes rein. Da können sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen direkt um eine Karriere in der Superbike-WM bewerben.
Also mein Job wird nicht ersetzt, das würde ich jetzt bloß mal kurz klarstellen. ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, für welche Serien wir gerade suchen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es erstmal hauptsächlich für die Formel 1 ist. Vielleicht gibt es auch Leute, die auch darauf Bock haben.
Ja, ich glaube, die Formel 1 wird natürlich nicht so das Potenzial haben wie World Superbikes, sind wir mal ehrlich, ich glaube, das ist ja nur noch eine ganz kleine Nische, da sind ja auch kaum Gelder drin und so, aber...
Ja, aber man kann es ja auch einfach machen wie Sebastian und in der Formel 1 starten und dann in die Superbike hocharbeiten.
Genau.
Ja, wenn ihr jetzt aber tatsächlich keine Lust habt auf Schreiben in der Superbike-WM, dann geht's nächstes Jahr natürlich weiter. Sebastian hatte jetzt hier ordentlich Werbung dafür gemacht und das erste Rennen zur Superbike-WM 2022 startet am 8. April im spanischen Aragon. Und
das ist auch schon wieder ein Thema, über was wir eigentlich hätten reden können, weil der Kalender kam ja exakt heute und ich hab ihn ja wirklich mit Spannung erwartet, weil alle anderen Kalender stehen jetzt ja schon, auch unter anderem der German Moto Masters. Und meine große Hoffnung war ja, dass die Kalender, also German Moto Masters 6 Events und Superbike WM 13 Events, dass die sich möglichst aus dem Weg gehen. Und das hatte ich ja auch mit dem Stefan Nebel schon mal vorher besprochen, dass er ist ja auch auf beiden, er tanzt auch auf beiden Hochzeiten. Er sagte so zu mir, dass sie das versuchen, aber als dann der German Moto Masters Kalender vor dem Superbike Kalender kam, da dachte ich mir, das wird halt schwer, den zu umschiffen. Und ja, tatsächlich ist es so gekommen, dass es zwei Überschneidungen gibt und dann auch noch eine Überschneidung mit MotoGP Sachsenring. Sprich, eigentlich drei Überschneidungen für mich. Sieht nicht gut aus, Michel, dass wir uns nächstes Jahr bei der German Moto Masters sehen.
Naja, bei mir steht ja die Sache auch noch nicht so zu hundertprozentig fest. Und ja, du hast zwar gerade gesagt, es fallen theoretisch ein paar Rennen aus, aber du bist ja sowieso auf der Rennstrecke unterwegs. Da könntest du natürlich auch einfach die Gelegenheit nutzen und die Einsätze, die du tatsächlich fährst mit deiner Duke, dann schön im Rahmen der German Moto Masters zu absolvieren. Und dann treffen wir uns da natürlich dann einfach trotzdem, würde ich vorschlagen.
Tja, das ist jetzt die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ob eine Saison so mit 50% Beteiligung Sinn macht oder ob ich halt bei meinem bisherigen Format bleibe und mir einfach bloß so ein paar Events rauspicke, die halt in meinen Plan passen. Bin ich mir nicht sicher, werde ich mir jetzt die nächsten Wochen Gedanken machen, aber auf jeden Fall geht es nächstes Jahr weiter und es wäre natürlich wunderschön, wenn wir uns da bei irgendeinem Event sehen würden.
Also ich drücke da auf jeden Fall die Daumen.
Dann bleiben wir in Kontakt. Sepp, schönen Dank, dass du hier warst. Wenn ihr Fragen habt an Sepp, seine Social Media Accounts ungefragt, werden wir auf jeden Fall mal verlinken, genauso mit potenziellen HR-Positionen, die dort ausgeschrieben sind. Wenn ihr Fragen an uns habt, wie immer an info@gasgeflüster.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Sepp, vielen Dank fürs Dasein. Euch eine schöne Zeit, wo auch immer ihr seid. Bis zur nächsten Woche. Sepp, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.